ARD. SWR Kultur. Hörspiel. Die Geschichten Jakobs. Hörspiel nach Band 1 der Romantetralogie Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Hauptstück 1. Am Brunnen.
Es war jenseits der Hügel im Norden von Hebron an einem Frühlingsabend so mondhell, dass man Geschriebenes hätte lesen können. Und das Laubwerk des ziemlich kurzstämmigen, aber mit starkem Gezweige ausladenden Baumes, einer bejahrten und mächtigen Terebinte, die hier einzeln stand, nebst ihren traubenförmigen Blüten vom Lichte kleinlich ausgearbeitet erschien, schimmernd, versponnen und höchst genau zugleich.
Der schöne Baum war heilig.
Unterweisung war in seinem Schatten verschiedentlich zu gewinnen.
Sowohl aus Menschenmund, denn wer über das Göttliche aus Erfahrung etwas mitzuteilen hatte, versammelte Zuhörer unter seinen Zweigen, als auch auf höhere Weise.
Wiederholt nämlich war Personen, die das Haupt an den Stamm gelehnt einen Schlaf getan hatten, im Traume Verkündigung und Bescheid zuteil geworden.
Hinter den Bäumen gegen Mittag und in der Richtung des Hügels, welcher die Stadt verdeckte, auch noch ein Stück an seiner Schräge hinauf, waren Wohnungen und Viehställe gelegen. Und es tönte von dort her zuweilen das hohle Gebrüll eines Rindes, das Schnauben eines Kamels oder eines Esels mühselig ansetzender Jammer durch die stille Nacht daher.
Gegen Mitternacht aber war die Aussicht frei.
Es roch hier nach den Blüten und aromatischen Kräutern, nach der feuchten Ausdunstung der Bäume, nach Holzrauch und Mist.
Der Himmel war herrlich.
Ein weiter Lichtkreis umgab den Mond, dessen Schein in seiner Milde so stark war, dass es fast schmerzte, hineinzuschauen. Und gleichsam mit vollen Händen schien Sternensaat ausgeworfen und hingestreut über das offene Firmament. Hier spärlicher, dort reich zusammengedrängt in flimmernden Ordnungen.
Es gab Augen hier, wohl geübt, dies alles zu unterscheiden und mit Sinn zu betrachten. Dunkel emporgerichtete Augen, in denen so vielfältiger Schein sich spiegelte.
Sie lächelten, die kundigen Augen, den Zwillingen zu.
Der Jungfrau.
Aber sie kehrten zurück in den Lichtbereich des Mondes und zu seinem schimmernden Silberschilde, unwiderstehlich angezogen von seiner reinen und weichen Blendung.
Sie, die Augen waren eines Jünglings, sitzend am Rande eines gemauerten Brunnens, der nahe dem heiligen Baum von einem steinernen Bügel überwölbt seine feuchte Tiefe eröffnete.
Schadhafte Rundstufen führten zu dieser empor und auf ihnen ruhten die bloßen Füße des jungen Menschen, die nass waren, wie an dieser Seite die Stufen selbst, die von vergossenem Wasser troffen.
Seitlich, wo es trocken war, lag sein Oberkleid.
Die weiten Ärmel seines herabgelassenen Hemdes aus zwar weiß gebleichtem, aber ländlich grobem Leinen hatte der Jüngling sich um die Hüften geschlungen.
Und die bräunliche Haut seines Oberkörpers, der etwas zu schwer und voll wirkte im Verhältnis zu dem kindlichen Kopf, mit Schultern, deren Waagerechtheit und hoher Sitz ägyptisch anmutete, glänzte ölig im Mondlicht.
Denn nach einer Waschung mit dem sehr kalten Wasser der Zisterne hatte der Knabe sich aus einem Salbgefäß von undurchsichtig schillerndem Glase, das neben ihm stand und mit Wohlgeruch versetztes Olivenöl enthielt, die Glieder geschmeidigt. Wobei er weder den locker geflochtenen Myrtenkranz, den er im Haare trug, noch das Amulett abgelegt hatte, das ihm an einer bronzierten Schnur um den Hals und mitten auf der Brust hing.
Ein Bündelchen, in das schutzreiche Wurzelfasern eingenäht waren.
Jetzt schien er Andacht zu verrichten, denn das Gesicht emporgewandt zum Monde, der es voll beschien, hielt er die beiden Oberarme an den Flanken, die unteren aber aufgerichtet, mit offenen, nach außen und oben gekehrten Handflächen. Und während er sich im Sitzen leicht hin und her schaukelte, gab er halb singende Stimme zu Worten oder Lauten, die er mit den Lippen bildete.
Er trug einen Ring aus blauer Fayence an der linken und seine Finger und Fußnägel zeigten Spuren einer ziegelroten Färbung mit Henna, die er geckenhafterweise anlässlich seiner Teilnahme an dem jüngsten städtischen Feste mochte vorgenommen haben, um den Weibern auf den Dächern wohlgefällig zu sein.
Obgleich er dabei auf solche kosmetischen Vorkehrungen hätte verzichten und nur der hübschen Larve hätte vertrauen mögen, die Gott ihm gegeben und die in ihrem noch kindlich vollen Oval und namentlich dank dem weichen Ausdruck der schwarzen, etwas schräg sitzenden Augen wirklich sehr anmutig war.
Schöne Leute meinen, ihre Natur ja noch zu erhöhen und sich schön machen zu sollen, vermutlich aus einer Art von Gehorsam gegen ihre erfreuliche Rolle und indem sie den empfangenen Gaben einen Dienst widmen, während das sich herausstaffieren der Hässlichen trauriger und närrischer Art ist. Auch die Schönheit ist ja nie vollkommen und hält eben darum zur Eitelkeit an. Denn sie macht sich ein Gewissen aus dem, was ihr zum durch sie selbst gegebenen Ideale fehlt.
Was eben doch wieder irrig ist, da ihr Geheimnis eigentlich in der Anziehungskraft des Unvollkommenen besteht.
Um das Haupt des jungen Menschen, den wir hier in Wirklichkeit vor uns sehen, haben Gerücht und Gedicht einen wahren Strahlenkranz von Schönheitsruhm gewoben, über die uns leicht zu verwundern seine Gegenwart in Fleisch und Blut uns einige Gelegenheit gibt.
Und zwar obgleich die unsicheren Zauber der Mondnacht ihr mit milder Blendung zur Hilfe kommen.
Was ist in Lied und Legende, in Apokryphen und Pseudepigraphen nicht alles zum Preise seines Äußeren verkündet und behauptet worden, was uns mit Augensehende zum Lächeln bringen könnte?
Dass sein Angesicht der Sonne und des Mondes Prangen beschämt hätte.
Es heißt buchstäblich, dass er Stirn und Wangen mit einem Schleier habe überhängen müssen, damit des Volkes Herzen nicht in Erdengluten zu dem Gottgesandten entbrannten. Die morgenländische Überlieferung zögert nicht zu erklären, die Hälfte aller überhaupt vorhandenen Schönheit sei diesem Jüngling zugefallen und die andere Hälfte unter den Rest der Menschheit verteilt worden. Ein solcher Ruhm, übermütig und maßlos, weil er nicht mehr damit rechnet, nachgeprüft zu werden, hat etwas Verwirrendes und Bestechendes für den Sehenden. Er bildet eine Gefahr für die nüchterne Anschauung der Tatsachen.
Aber gewillt, uns nicht den Sinn von einem Nachruhm verdunkeln zu lassen, den mit der Realität zu vergleichen wir in die Lage gesetzt sind, dürfen wir uns auch wieder nicht in entgegengesetzte Richtung verirren und uns einer übertriebenen Mäkelsucht überlassen.
Wir müssen uns, um das zu verstehen, vor allen Dingen dem Blickpunkt eines gewissen arabisch dunklen Geschmackes anbequemen. Einem ästhetischen Gesichtswinkel, unter dem betrachtet der Junge tatsächlich dermaßen hübsch und schön erschien, dass er auf den ersten Blick mehrmals halb und halb für einen Gott gehalten wurde.
Wir wollen also unsere Worte in Zucht nehmen und die Feststellung treffen, dass das Gesicht des jungen Mondschwärmers am Brunnen liebenswürdig war, noch in seinen Fehlern.
Die Nüstern seiner ziemlich kurzen und sehr geraden Nase zu dick.
Aber da hier durch die Flügel gebläht schien, trat etwas von Lebhaftigkeit, Affekt und fliegendem Stolz in die Physiognomie, was sich mit der Freundlichkeit der Augen gut zusammenfügte.
Den Ausdruck hochmütiger Sinnlichkeit, den aufgeworfene Lippen hervorrufen, wollen wir nicht rügen.
Dagegen würden wir uns für berechtigt halten, die Gegend zwischen Mund und Nase zu gewölbt zu finden.
Wenn nicht eben damit eine besonders ansprechende Gestaltung der Mundwinkel zusammengehangen hätte, in denen nur durch das Aufeinanderliegen der Lippen und ohne Muskelanziehung ein ruhiges Lächeln entstand.
Die Stirne war glatt in ihrer unteren Hälfte, über den starken und schön gezeichneten Brauen, aber ausgebuchtet weiter oben. Unter dem dichten Schwarzen von einem hellen Lederbande umfassten und außerdem mit dem Myrtenkranz geschmückten Haar.
Betete der Jüngling denn nun?
Dafür war seine Haltung zu bequem. Er hätte stehen müssen. Sein Murmeln und halblauter Singsang mit erhobenen Händen, schien eher eine selbstvergessene Unterhaltung, etwas wie eine leise Zwiesprache mit dem hohen Gestirn zu sein, an das er sich damit wandte.
Er lallte schaukelnd Abu, Hamu, Aud, Abaud.
Ja, Aud, Hamu, Aud, Abaud, Ham, Aud, Ja, Abaud, Ja, Aud, Ja, Avi, Ilu, Ja, Hu, Kam, Aum, Ilu, Ja, Mi,
In dieser Improvisation gingen alle möglichen Weitläufigkeiten und Ideenverbindungen durcheinander. Babylonische Schmeichelnamen wie Abu, Vater und Chamu, Oheim, auch der Name Abrahams, seines wahren und vermeintlichen Ahnen. Hammurabis, des Gesetzgebers, legendärer Name des Sinnes, mein göttlicher Oheim ist erhaben. Seine Andachtsübung, lyrische Unterhaltung oder was es nun war, schien ihn fortzureißen, ins nicht mehr ganz Geheure auszuarten. Jetzt blieb aller Ton ihm aus, versagte krampfig und abgeschnürt. Sein Yahu, Yahu war nur noch ein keuchendes Flüstern bei völlig von Atemluft leerer Lunge. Gleichzeitig entstellte sein Körper sich. Die Brust fiel ein. Der Bauchmuskel geriet in eigentümlich rotierende Bewegung. Nacken und Schultern stiegen, verzerrt, die Hände zitterten. An den Oberarmen trat der Spannmuskel strangartig hervor. Und im Nu hatte das Schwarze seiner Augen sich weggedreht. Das leere Weiß schimmerte unheimlich im einfallenden Mondlicht.
Sein Anfall, oder wie man es nennen wollte, wirkte als Unstimmigkeit und besorgniserregende Überraschung.
Handelte es sich um Spielerei und Laune?
Josef? Aus der Richtung des Hügels und der Wohnungen wurde gerufen, Josef!
Josef!
Josef, zweimal und dreimal in einer Entfernung, die sich verminderte. Er hörte den Ruf beim dritten Mal, gab wenigstens erst beim dritten Mal zu, dass er ihn vernommen habe,
Josef,
und löste rasch seinen Zustand.
Hier bin ich.
Indem er hier bin ich murmelte.
Der Vater wiederholte, obgleich er den Sohn schon am Brunnen gewahrt hatte, Josef, wo bist du?
Josef, wo bist du?
So erschien Jakob, oder Jaakov ben Yitzchak, wie er schrieb, wenn er seinen Namen zu zeichnen hatte.
Esaus vorgezogener Zwillingsbruder zählte damals 67 Jahre. Seine Augen, unter einer Stirn, die halb verhüllt war von dem Kapuzenschal aus dunkelbuntem kanaanitischen Tuchgewirk, kleine Augen, braun, blank, mit schlaffer, drüsenzarter Unterlidgegend, schon altersmüde eigentlich und nur seelisch geschärft, spähten besorgt nach dem Knaben am Brunnen.
Die Kleidung des Greises war dicht und vielfach, recht willkürlich im Geschmack und zusammengesetzt. Elemente östlicher Kulturübereinkunft begegneten sich darin mit solchen, die eher dem ismaelitisch-beduinischen und der Wüstenwelt zugehörten.
Josef, wo bist du?
Auf den letzten Anruf antwortete Josef vernünftigerweise nicht mehr, da die Frage offenbar geschehen war, während sein Vater ihn schon sah.
Josef begnügte sich, ihm ein Lächeln entgegenzusenden, das seine vollen Lippen trennte und die Zähne aufglänzen ließ. Weiß, wie Zähne in einem dunklen Gesicht erscheinen. Übrigens nicht nahe beisammen, sondern in Zwischenräumen stehend. Und es mit geläufigen Begrüßungsgebärden zu verbinden.
War nun auch dessen Lächeln von Koketterie und eigenem Siegesbewusstsein nicht frei, so wurde es gutenteils doch erzeugt durch die Freude am Bilde des Vaters, an der vorteilhaft königlichen Stellung des Alten am langen Stabe.
In dieser kindlichen Genugtuung äußerte sich viel Sinn für den reinen Effekt, ohne Rücksicht auf tiefere Umstände.
Jakob verharrte am Platz.
Es sitzt das Kind an der Tiefe?
Es sitzt das Kind an der Tiefe? Sonderbares Wort. Als finde der Sprecher es ungehörig, dass man in so jungen Jahren an irgendwelcher Tiefe sitze.
Als passten Kind und Tiefe nicht zusammen.
Was in Wirklichkeit daraus sprach und auch verstanden zu werden wünschte, war die ammenhafte Besorgnis, Josef, den der Vater viel kleiner und kindlicher sah, als er nachgerade war, möchte aus Unvorsicht in den Brunnen fallen.
Es sitzt das Kind an der Tiefe.
Der Knabe verstärkte sein Lächeln. Doch änderte er geschwind seine Miene, denn Jakobs zweites Wort lautete strenger.
Decke deine Blöße.
Es war nicht lange her, dass die beiden einander gesehen hatten. Wie gewöhnlich hatte Josef das Nachtmahl in dem nach Moschus und Myrrhe duftenden Wohnzelt seines Vaters eingenommen, zusammen mit denjenigen seiner Brüder oder Halbbrüder, die sich eben hier aufhielten. Denn andere weilten zum Zwecke der Beaufsichtigung anderer Herden nahe einer Burgstadt und Verehrungsstätte im Tale, die Schekem benannt war.
An dem Mahle teilgenommen hatten außer Josef ein paar der Söhne Leas.
Was seine Brüder betraf, so hatte Josef sich vor dem Zelt von den anderen Fünfen getrennt, obgleich er ursprünglich Miene gemacht hatte, sich zu ihnen zu halten.
Aber der gerade Gad hatte unvermittelt zu ihm gesagt,
Scher dich, Laffe und Hörchen, wir brauchen dich nicht.
Du bist wie ein Balken Holzes, Gad, über welchen der Hobel noch nicht gegangen, und wie ein stößiger Ziegenbock in der Herde. Bringe ich deine Rede vor den Vater, so wird er dich strafen. Bringe ich sie aber vor Ruben, unseren Bruder, so wird er dich maßregeln in seiner Gerechtigkeit. Sei es jedoch, wie du sagst. Geht ihr zur Rechten, so will ich zur Linken gehen. Oder umgekehrt. Denn ich liebe euch zwar, aber meines Teils bin ich leider ein Greuel vor euch und heute besonders, weil der Vater mir vorgelegt hat vom Zicklein und mir freundliche Blicke gegeben. Darum heiße ich deinen Vorschlag gut, damit Ärgernis vermieden wird und ihr nicht unversehens in Sünde fallt. Leb wohl.
Hügelauf war Josef geschlendert, so dass er die mondweiße Stadt zur Linken im Tal hatte liegen sehen, mit ihrer dicken Ummauerung, die vier kantige Ecktürme und Torbauten hatte, mit dem Säulenhof ihres Palastes und dem von einer weiten Terrasse umgebenen Massiv ihres Tempels.
Er blickte gern auf die Stadt.
Dann war er zurückgekehrt, hatte den Brunnen gesucht.
Nun stand der Vater bei ihm, der Alte. Er fing an. Wahrlich, es wäre besser, das Kind schliefe schon nach getanem Gebet im Schutz der Hütte.
Es sind 5 Tage, dass Alt Modat, der Hirte, vor mir auf seinem Bauche lag und gestand, dass ein reißendes Tier vom Jungvieh 2 Mutterlämmer geschlagen hat in der Nacht und eines weggeschleppt. Wem viel gegeben wird, kann viel genommen werden. Hat der Herr mich silbern gemacht, so kann er mich irden und arm machen, gleich der Topfscherbe des Kehrichts. Denn seine Laune ist mächtig, und wir begreifen nicht die Wege seiner Gerechtigkeit. Silber ist harm, und des Fürchtenden bitterste Furcht ist der Leichtsinn derer, um die ihm schwer ist.
Der Knabe verband mit bittendem Aufblick eine tröstend liebkosende Gebärde.
Jakob ließ sie sich nicht vollenden. Er sagte, es war dort draußen im Hirtenfelde, 100 Schritte von hier oder 2, dass der Löwe sich anschlich und der alten Mutter die Lämmer schlug.
Das Kind aber sitzt allein am Brunnen bei Nacht, unbesonnen und bloß, ohne Wehr. Bist du gemacht für die Gefahr und gewappnet für den Streit? Bist du wie Schimion und Levi, deine Brüder, die in die Feinde fallen mit Geschrei, das Schwert in der Faust und die Städte der Amoriter verbrannten? Oder bist du wie Esau, dein Oheim, ein Jäger und Mann der Steppe, rot von Haut und rau wie ein Bock? Nein, sondern fromm bist du. Und ein Kind der Hütte, denn du bist Fleisch von meinem Fleisch.
Schon hatte er die Augen voll Tränen. »Wie müht sich doch«, sagte Josef mit zärtlichem Vorwurf, »das Herz meines Väterchens und lieben Herrn so ohne Not, und wie übertrieben ist seine Besorgnis.«
»Einer der Söhne von Leas Magd, ich glaube, es war Gad, dessen Art ist bieder und geradezu, hat mir anheimgegeben, meine Füße zu setzen, wo die ihren nicht gingen, und hat mir etwas wehgetan an der Seele, weil er mich nicht mit meinem Namen nannte, sondern mit falschen und üblen, auf die ich nicht höre.«
Unversehens und gegen seine Absicht war er ins Angeben hineingeraten, obgleich er diese seiner eigenen Zufriedenheit nur abträgliche Neigung an sich kannte, auch aufrichtig wünschte, ihr zu steuern und sie vorhin für den Augenblick schon erfolgreich bekämpft hatte.
Es war das eine Hemmungslosigkeit seines Mitteilungsbedürfnisses, das mit seinem Missverhältnis zu den Brüdern einen üblen Kreislauf bildete, so dass jedenfalls die Älteren Rahels Sohn kaum noch sehen konnten, ohne dass ihre Gesichter sich entstellten.
Womit es ursprünglich begonnen hatte, das war ohne Zweifel die Vorliebe Jakobs für dieses Kind.
Josefs war es gewesen, der neunjährig, ein Kind noch, den stürmischen, aber guten Ruben beim Vater verklagt hatte, weil jener, im Jähzorn darüber, dass Jakob nach Rahels Tod sein Bett nicht bei Lea, Rubens Mutter, die immer mit ihren roten Augen verschmäht im Zelte kauerte, sondern bei Bilha, der Magd, aufschlug und diese zur Lieblingsfrau machte, das väterliche Lager von der neuen Stätte gerissen und es unter Verwünschungen misshandelt hatte.
Es war eine rasche Tat, begangen aus beleidigtem Sohnesstolz, begangen für Lea und bald bereut. Man hätte das Bett in der Stille wieder aufrichten können und Jakob hätte von dem Geschehenen nichts zu erfahren brauchen.
Aber Josef, der Zeuge gewesen, hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es dem Vater zu hinterbringen. Und es war seit dieser Stunde, dass Jakob, der selbst die Erstgeburt nicht von Natur, sondern nur dem Namen nach und rechtlich besaß, den Plan erwog, Ruben, der seinen, durch Fluchspruch zu entkleiden, nicht aber etwa den nächstältesten Leas Zweiten, also Schimeon, in diese Würde nachrücken zu lassen, sondern in willkürlichster Gefühlsfreiheit Rahels Erstling, den Josef.
Es ist wenig bekannt, wie Jakob es erfuhr, dass Ruben mit Bilha gescherzt habe.
Da war eine Geschichte viel schlimmer wie die mit der Lagerstadt geschehen, noch bevor man bei Hebron sich niederließ. Ruben, damals 21-jährig, hatte sich im Überschwall seiner Kräfte und Triebe des Weibes seines Vaters nicht zu enthalten vermocht. Derselben Bilha, der er doch um der zurückgesetzten Lea willen so bitter gram war.
Er hatte sie im Bade belauscht. Eine jähe und brutale Begierde nach Bilhas reifen, aber kunstvoll unterhaltenen Reizen, nach ihren noch starren Brüsten, ihrem zierlichen Bauch, hatte den starken Jüngling gepackt. Und seine Besessenheit war durch keine Magd, keinen seinem Wink gehorsame Sklavin, zu stillen gewesen.
Von dieser Szene der Leidenschaft, der Angst und des Fehltrittes hatte der müßig, wenn auch nicht gerade mit der Absicht zu spionieren, herumlungernde Knabe Josef genug erlauscht, um dem Vater mit einfältigem Eifer als eine mitteilswerte Seltsamkeit berichten zu können. Ruben habe mit Bilha gescherzt und gelacht. Jakob erbleichte und keuchte. Wenige Minuten, nachdem der Knabe ausgeschwatzt, lag Bilha wimmernd vor dem Stammesherrn und gestand, indem sie sich mit den Nägeln die Brüste zerriss, die Ruben verwirrt hatten und die nun für ihren Gebieter auf immer befleckt und unberührbar waren.
Dann aber lag dort der Missetäter selbst, zum Zeichen der Demütigung und Preisgabe nur mit einem Sacke gegürtet, und ließ, indem er die Hände über das weggewühlte, mit Staub bestreute Haupt erhob, in wahrster Zerknirschung das feierliche Gewitter des väterlichen Zornes über sich ergehen.
Komm, Vaterschänder, Chaosdrache, Behemoth!
Jakob ließ über seinen Donnerreden die alte und dunkle Auffassung walten, Ruben habe sich, indem er seiner Mutter beiwohnte, zum Herrn über alles und alle machen wollen.
Schamloses Flusspferd, das mit der Mutter das Bett teilt und den Vater tötet?
Und verkündete ihm stattdessen das Gegenteil. Denn mit ausgestreckten Armen entriss er dem Stöhnenden die Erstgeburt.
Nahm sie freilich nur an sich, ohne das Würdengut vorderhand weiter zu vergeben, so dass seit damals in dieser Beziehung ein Schwebezustand herrschte, in der des Vaters innig majestätische Vorliebe für Josef bis auf Weiteres die Stelle rechtlicher Tatsachen vertrat.
Das Merkwürdige ist, dass Ruben dem Knaben diese Dinge nicht nachtrug, sondern sich unter allen Brüdern am duldsamsten zu ihm verhielt. Im Bewusstsein seiner Fehlbarkeit war Reuben gutmütig und gerecht.
So hatte Josef wohl gewusst, warum er dem Sohn der Silpa, der übrigens in seiner Geradheit auch nicht der Schlimmste war, mit Rubens Gerechtigkeit gedroht hatte. Oft schon hatte dieser unter den Brüdern für Josef, wenn auch in wegwerfender Weise, zum Guten geredet. Mehrmals ihn mit Armeskraft vor Misshandlung geschützt und sie gescholten, wenn sie, wütend über eine seiner Verrätereien, sich rächend hatten über ihn hermachen wollen.
Der Gimpel hat aus den frühen und schweren Vorkommnissen mit Ruben nichts gelernt, zeigt sich auch durch dessen Großmut nicht gebessert und ist, herangewachsen, ein gefährlicherer Beobachter und Zwischenträger denn als Kind.
Wann immer Schimeon und Levi, die hitzige Leute waren, mit fremden Hirten oder gar mit Bewohnern der Städte eine Schlägerei vom Zaune gebrochen hatten, welche dem Stamme schadete,
wann immer Jehud, ein stolzer, aber leidender Mensch, nichts zu lachen fand, mit Töchtern des Landes in heimliche Geschichten verstrickt war, missfällig dem Jakob,
oder wann immer die Söhne, sei es hier oder vor Schekem, sich beim Verkaufe von Brackvieh einen still zu verteilenden Vorteil über Jakobs Nutzen hinaus zu sichern versucht hatten.
Der Vater
erfuhr es.
Der Vater erfuhr es von seinem Gunstkind.
Scher dich, Laffe und Hörchen. Wir brauchen dich nicht.
Jakob hatte auffahren wollen bei der Nachricht von üblen Namen, die Gad dem Josef gegeben und die der Alte sofort als eine strafbare Missachtung seines heiligen Gefühls zu betrachten bereit war. Aber Josef hatte eine so reizende Art, mit rasch erheiterter Miene und gewandten Worten einzulenken, abzuwiegeln und weiterzugehen, dass Jakobs Zorn sich legte.
Auch war es nicht der Augenblick für ansprechende Histörchen, wie dieser zu seiner Beschämung erkennen musste. Der Alte hatte noch ein und das andere ernste Wort mit ihm zu reden.
»Du bist klug«, sagte Jakob, indem er die Hand auf Josefs Haupt wieder in Bewegung setzte und sogar in lebhaftere als vorher. »Du bist klug, Jaschub, mein Sohn. Dein Kopf ist außen hübsch und schön und innen gar scharf und fromm.«
»So lustig war auch der meine, als ich nicht mehr Umläufe zählte als du. Aber er ist schon etwas müde worden von den Geschichten. Nicht nur von den neuen, sondern auch von den alten, die auf uns gekommen sind und die es zu bedenken gilt. Die Geschichte von Abrahams Erbe, das mir ein Sinnen ist, denn der Herr ist nicht deutlich und hat Sodom zerstört mit Glut und es geht der Mensch hindurch durch das Feuer des Herrn, um sich zu reinigen. Die fressende Flamme ist er, die das Fett des Erstlings verzehrt. Ich gedachte Gottes mit Schrecken. Da war mir, als sei meine Hand die Hand Abrahams und läge auf Jitzraks Haupt. Und als erginge seine Stimme an mich und seinen Befehl.
Sein Befehl? Fragte Josef mit einer vogelhaft kurzen und herausfordernden Kopfbewegung.
Der Befehl und die Weisung, du weißt es, denn du kennst die Geschichten. Ich habe sie vernommen. Und darf der Herr nicht fordern von den Seinen, die ihn glauben? Da forderte er es denn, und ich vernahm seine Stimme und sprach, hier bin ich. Und nun forderte er dich,
Josef. Da spaltete ich Holz zum Brandopfer und legte es auf den Esel und setzte das Kind dazu und zog aus mit den Hausknechten von Beersheba 3 Tage weg hinab gegen den Berg Horeb. Und da wir zur Stätte kamen, baute ich den Schlachttisch aus Steinen und legte das Holz darauf und band das Kind mit Stricken und legte es oben auf und nahm das Messer und bedeckte mit der linken dein Augenpaar. Und wie ich das Messer zückte und des Messers Schneide gegen deine Kehle, siehe, da versagte ich vor dem Herrn und es fiel mir der Arm von der Schulter und das Messer fiel und ich stürzte zu Boden hin auf mein Angesicht und biss in die Erde und in das Gras der Erde und schlug sie mit Füßen und Fäusten und schrie ich, schlachte ihn, du, o Herr und Würger, denn er ist mein Ein und Alles und ich bin nicht Abraham und meine Seele versagt vor dir.
Im letzten Augenblick fragte Josef mit hohen Brauen, versagte die Seele dir? Denn im nächsten, so fuhr er fort, da der Alte nur schweigend den Kopf etwas wandte.
Im allernächsten wäre die Stimme erschollen und hätte dir zugerufen, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Das ist der Vorteil der späten Tage, dass wir die Kreisläufe schon kennen, in denen die Welt abrollt und die Geschichten, in denen sie sich zuträgt, und die Väter begründeten. Du hättest mögen auf die Stimme vertrauen. Dem Kinde scheint, dass wenn du dich selber prüftest, du weder Abraham noch Jakob warst, sondern es ist ihm ängstlich zu sagen, du warst der Herr. Der Jakob prüfte mit der Prüfung Abrahams, und du hattest die Weisheit des Herrn und wusstest, welche Prüfung er dem Jakob aufzuerlegen gesonnen war. Nämlich die, welche den Abraham zu Ende bestehen zu lassen, er nicht gesonnen gewesen ist. Denn er sprach zu ihm, ich bin Melech, der Baal-Stierkönig. Bringe mir deine Erstgeburt. Als aber Abraham sich anschickte, sie zu bringen, da sprach der Herr, unterstehe dich, bin ich Melech, der Baal-Stierkönig? Nein, sondern ich bin Abrahams Gott. Des Angesicht ist nicht zu sehen wie der Acker, wenn ihn die Sonne zerreißt, sondern vielmehr wie des Mondes Angesicht. Und was ich befahl, habe ich nicht befohlen, auf dass du es tuest, sondern auf dass du erfahrest, dass du es nicht tun sollst, weil es schlechthin ein Greuel ist vor meinem Angesicht. Und hier hast du übrigens einen Widder. Mein Väterchen hat sich damit unterhalten, dass er sich prüfte, ob er zu tun vermöchte, was der Herr dem Abraham verbot, und grämt sich, weil er fand, dass er das nie und nimmer vermöchte.
Wie ein Engel, sagte Jakob, indem er sich aufrichtete und gerührt den Kopf schüttelte.
Wie ein Engel aus der Nähe des Sitzes sprichst du, Josef, mein Gottesknabe. Nur die Hälfte der Wahrheit ist bei deinen Worten, und zur anderen Hälfte bleibt es bei dem, was ich sagte, denn ich habe mich schwach erwiesen in der Zuversicht. Aber dein Teil Wahrheit hast du angetan mit Anmut und gesalbt mit dem Salböl des Witzes, so dass es ein Spaß war für den Verstand und ein Balsam für mein Herz. Wie kommt es dem Kinde nur, dass seine Rede gewitzt ist, durch und durch, so dass sie lustig fällt über den Felsen der Wahrheit und ins Herz plätschert, dass es vor Freude hüpft?
Das verhält sich wie folgt, antwortete Josef. Es hat der Witz die Natur des Sendboten hin und her und des Unterhändlers zwischen Sonne und Mond.
Wie ist es aber mit dem Witz als einem Sendboten hin und her?
Darauf komme ich nunmehr, antwortete Josef, und lenke meine Rede in diese Richtung.
Denn meines Vaters Segen, das ist ein starker Segen. Aber es erkenne, mein Herr, wie mächtig auch der Mütterliche ist und der Mondsegen. Da ist es denn wohl der Witz, der erzeugt wird, damit er den Geschäftsträger und Unterhändler mache zwischen Vatererbe und Muttererbe und ausgleiche zwischen Sonnengewalt und Mondesgewalt und den Tagessegen lustig versöhne mit dem Segen der Nacht.
Das Lächeln, mit dem er abbrach, war etwas verzerrt. Aber Jakob über und hinter ihm sah es nicht. Er sagte, Eliezer, der Alte, ist viel erfahren und hat mancherlei Weißtümer gesammelt.
Sozusagen Steine gelesen aus der Zeit vor der Flut. Auch hat er dich allerlei Wahres und Würdiges gelehrt, von den Anfängen, den Herkünften und Bewandtnissen und allerlei Nützliches, das sich gebrauchen lässt in der Welt. Aber von manchem Dinge ist nicht mit Sicherheit auszusagen, ob es den Wahren und Nützlichen beizuzählen sei. Und mein Herz schwankt in Zweifel, ob er gut tat, dir die Künste anzuzeigen, der Sterndeuter und Zauberer. Ich zweifle, ob es nicht etwa dem Lichterdienst gleichkommt und vielleicht ein Greuel ist vor dem Herrn und ein zwiefältig dämonisch Mittelding zwischen Frommheit und Abgötterei.
Vieles ist zweifelhaft, antwortete Josef, wenn das eine Antwort war, was er äußerte.
Vieles ist zweifelhaft. Ist es beispielsweise die Nacht, die den Tag verbirgt, oder verhält es sich gegenteilig, so dass dieser die Nacht verberge? Dies zu bestimmen wäre von Wichtigkeit, und oft habe ich es erwogen auf dem Felde und in der Hütte, um, wenn ich zur Gewissheit gelangte, Folgerungen daraus zu ziehen auf die Tugend des Sonnensegens und die Tugend des Mondessegens, sowie auf die Schönheit des Vater- und Muttererbes. Weiß nicht mein Herr von den zwei Bäumen im Garten der Welt? Von dem einen kommt her das Öl, womit man die Könige der Erde salbt, auf dass sie leben. Von dem anderen kommt her die Feige, grün und rosig und voll süßer Granatkerne. Und wer davon isst, der wird des Todes sterben. Aus seinen breiten Blättern machten Adam und Eva sich Schurze, ihre Scham zu bedecken, da erkennen, ihr Teil geworden unter dem Vollmond der Sommersonnenwende. Öl und Wein sind der Sonne heilig und wohl dem, dessen Stirn vom Öle trieft und dessen Augen trunken schimmern vom roten Wein. Denn seine Worte werden helle sein und ein Lachen und Trost den Völkern. Und bei ihm wird sein der Geist der Weissagung.
Wie sprichst du, Josef?
Wie sprach er? Es war nicht geheuer. Er verstellte die Schultern, die Hände zitterten auf seinen Knien, er lächelte, aber dabei unpassenderweise verkehrten die Augäpfel sich ihm ins Weiße. Jakob sah es nicht. Legte er ihm doch die linke wieder aufs Haar, wodurch sogleich eine Entspannung von Josefs Zustand bewirkt wurde.
Höre, Jaschub, mein Kind, was ich dich fragen will, da es mir das Herz besorgt macht um des Viehes Willen und des Gedeihens der Herden. Der Winter war dürr. Und es wollte das Meer die Luft seiner Milde nicht schicken, sondern die Winde gingen von Steppe und Wüste. Sage mir doch das Kind einmal, was es von Wind und Wetter hält und den Aussichten des Wetters und wie ihm zu Sinne ist, die Frage betreffend, ob die Spätregen noch einsetzen werden bei Zeiten.
Damit beugte er sich noch tiefer über den Sohn, wandte dabei das Gesicht ab und hielt das Ohr über seinen Kopf.
»Du lauschest über mir«, sagte Josef, obgleich er es nicht sah. »Und das Kind lauscht weiterhin, in das Äußere und in das Innere, und überbringt deinem Lauschen Kunde und Nachricht.«
»Denn es ist ein Tropfen in meinem Ohr, von den Zweigen und ein Rieseln über den Gebreiten, obgleich der Mond überklar ist.« und der Wind geht von Gilead. Denn dies Rauschen ist nicht jetzt in der Zeit, aber nahe in der Zeit. Und meine Nase riecht es mit Sicherheit, dass, ehe der Mond abgenommen hat um ein Viertel, die Erde wird schwanger werden durch das Manneswasser des Himmels und wird dampfen und dünsten vor Lust. Wie ich es rieche, und es werden die Anger voll Schafe sein und die Auen dick stehen mit Korn, dass man jauchzet und singt. Ich hörte und lernte, dass ursprünglich die Erde vom Strome Tavi getränkt wurde, der von Babel ausging und sie in 40 Jahren einmal wässerte. Aber dann bestimmte der Herr, dass sie vom Himmel getränkt werden sollte, dass alle Augen emporschauen sollten. So werden wir aufblicken mit Dank, wie ich sie im Traume sah, als ich gestern schlummerte unter dem Baum der Unterweisung. Denn ein Cherubu, der sich Jophiel nannte, hatte mich freundlicherweise dorthin geführt an der Hand. Und ich sah die Höhlen, voll Dampf deren Türen, aus Feuer waren und hörte sagen, Befehl ist, ergangen in Hinsicht auf das Feste und auf den Wolkenhimmel, siehe, es herrscht Dürre über dem Westlande und Trockenheit über der Ebene und den Weiden der Hochfläche. Vorkehrungen sind zu treffen, dass es baldigst regne über das, namentlich aber über die Gegend der Städte Hebron, auf der Höhe der Wasserscheide, wo selbst mein Sohn Jakob, betitelt Israel, seine zahllosen Herden weidet. Dies träumte mir mit einer Lebhaftigkeit, die ihrer nicht spotten lässt. Und da es überdies unter dem Baume war, so kann mein Herr getrost und sicher sein im Betreff der Tränkung.
Gepriesen sei ein Elohim. Es ist schön, dass mein Knabe gesegnet ist mit Träumen. Das macht, weil er mein Erstgeborener ist, von der Rechten und Liebsten. Ich liebe dich, weil du mir Trost gesprochen hast in Betreff der Tränkung. Aber sage es nicht jedermann, dass du unter den Bäumen träumst, sage es nicht den Kindern Leas und sprich nicht davon zu den Kindern der Mägde, denn sie könnten sich ärgern an deiner Begabung.
Darauf lege ich dir die Hand unter die Lende, erwiderte Josef. Dein Wort ist ein Siegel auf meinem Munde.
Ich weiß wohl, dass ich ein Schwätzer bin, aber wenn die Vernunft es gebietet, kann ich mich sehr wohl bemeistern.
Ach, mein Väterchen und lieber Herr, sagte er, indem er sich glücklich lächelnd umwandte und mit einem Arm den Vater umschlang, den das nicht wenig entzückte.
Wie herrlich ist es, dass Gott uns liebt und Lust zu uns hat und dass er den Rauch unseres Opfers aufsteigen lässt in seine Nase. Denn obgleich Habel nicht Zeit hatte, Kinder zu zeugen, sondern auf dem Felde erschlagen wurde von Kain, um ihrer Schwester Noema willen, so sind wir doch vom Geschlechte Habels, des Zeltbewohners, und vom Geschlechte Isaaks, des Jüngeren, dem der Segen ward. Darum so haben wir beides, Verstand und Träume. Und ist beides eine große Lust. Und es ist gleichermaßen köstlich, ein Narr zu sein vor dem Herrn, so dass man Träume und Gesichte zu deuten weiß, sofern sie Fingerzeige geben, was geschehen wird von Mond zu Mond.
So war Noah der Erzgescheite, dem der Herr die Flut ansagte, damit er das Leben rette. So war auch Henoch.
Josef verstand, dass das Gespräch schön werden sollte. Ein schönes Gespräch. Das hieß ein solches, das nicht mehr dem nützlichen Austausch diente und der Verständigung über praktische oder geistliche Fragen, sondern der bloßen Aufführung und Aussagung des beiderseits Bekannten, der Erinnerung, Bestätigung und Erbauung und ein redender Wechselgesang war, wie die Hirtenknechte ihn tauschten des Nachts auf dem Felde am Feuer und anfingen: Weißt du davon? Ich weiß es genau. Und weißt du, warum Lot? Fragte Jakob zum Schein.
Weil auch Lot sehr schwer war an Schafen, Rindern und Hütten und das Land sie beide nicht trug. Siehe nun aber an, wie milde der Vater war, denn da Zank war zwischen ihren Hirten über die Weiden, da war es nicht wie unter Räubern der Steppe, die kommen und würgen das Volk, dessen Weide und Brunnen sie wollen, sondern er sprach zu Lot, seinem Brudersohn: Lass doch lieber nicht Zank sein zwischen den Deinen und Meinen. Weit ist das Land und wir wollen uns scheiden, dass einer dorthin geht und der andere dahin, ohne Hass.
So war es in Wahrheit, trat Josef wieder ein.
Und Abraham wohnte bei Hebron, der Vierstadt, und heiligte den Baum, der uns Schatten und Träume gibt, und nahm nicht Leben noch Dank, sondern lehrte anzubeten seinen Gott El Elyon, den Herrn des Hauses, den barmherzigen Vater.
Und es geschah, dass der Herr einen Bund machte mit Abraham. Der Herr redete zu ihm im Schlaf und ließ ihn sehen die Fernen der Welt und das Reich, das ausging aus seines Geistes Samen und sich ausbreitete.
Denn das ist Abrahams Erbe, das auf die Häupter kam, auf Isaak und auf Jakob, meinen Herrn, die Verheißung und der Vertrag. Und es war nicht bei allen Kindern gegeben, sondern des Stammes war es allein, den der Herr erwählt und in dem er die Erstgeburt sich ersah. Nicht nach dem Fleische und Mutterleibe, sondern dem Geiste nach. Und die Sanften und Klugen waren es, die er erwählte.
Ja, ja, du sagst es aus, wie es war. Denn was mit Abraham und Lot geschah, dass sie sich trennten, das geschah wieder. Und es schieden sich die Völker. Auf den Weiden Lots blieben nicht beieinander, die er im eigenen Fleische gezeugt. Auf Isaaks Weiden blieb nicht Esau, sondern zog fort, mit Weibern, Söhnen und Töchtern und den Seelen seines Hauses und mit Habe und Vieh in ein anderes Land und ward Edom auf dem Gebirge Seir. Und was nicht Edom ward, das war Israel. Und ist ein besonderes Volk, ungleich den Streifenden vom Lande Sinai und lumpigen Räubern vom Lande Arabaja, aber ungleich ebenfalls den Leuten von Kanaan, ungleich den Bauern des Ackers und den Städtern in den Burgen, sondern Herren und Hirten und Freie, die ihre Herden treiben zwischen ein und ihre Brunnen hüten und des Herrn gedenken.
Und der Herr gedenkt unser und unserer Besonderheit. Kennst du den süßesten Traum, den ich träume 4000 Mal? Ist es der vom Vorrang und von der Kindschaft? Denn dem Gotteskinde wird vieles beschieden sein. Was er beginnt, das soll ihm glücken. Er wird Gnade finden in den Augen aller, und die Könige werden ihn loben. Siehe, ich habe Lust zu singen dem Herrn der Heerscharen mit flinker Zunge, denn sie sandten mir nach ihren Hass, sie gruben ein Grab vor meinen Füßen und stießen mein Leben in die Grube, das mir zur Wohnung wurde, die Finsternis. Aber ich rief seinen Namen aus der Finsternis der Grube. Da heilte er mich und hat mich entrissen der Unterwelt. Er machte mich groß unter den Fremden und ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir auf der Stirne.
Jakob betrachtete Josef mit großen Augen.
Josef, was siehst du? Das Kind redet eindrucksvoll, aber nicht im Verstande gemäß. Denn was will es sagen, dass das Ausland ihm dient? Hüte Herz und Sinn und sei klug. So wird es dir gehen, wie du gesagt hast, dass du wirst Wohlgefallen finden in den Augen aller. Und ich habe vor, dir etwas zu schenken, darüber dein Herz sich freuen und das dich kleiden wird. Denn Gott hat Huld vergossen auf deine Lippen, und ich bete, dass er dich heilige für ewig, mein Lamm,
Die Nacht wob Friede, Geheimnis und Zukunft weit hinaus.
Der Alte saß noch eine Weile mit Rahels Knaben am Brunnenrand. Als sie die Wohnungen aufsuchten, riet er ihm dringlich, sich nicht zu rühmen vor den Brüdern und es nicht anzuzeigen den Lehrsöhnen und den Söhnen der Mägde, dass der Vater so lange mit ihm verweilt und vertrauliche Worte mit ihm getauscht.
Und Josef versprach es auch.
Aber am nächsten Tage schon plapperte er ohne Besinnen vor ihnen. Und es verdross sie alle umso mehr, als der Traum sich erfüllte. Denn die Spätregen waren reichlich und angenehm.
Die Geschichten Jakobs. Hörspiel nach Band 1 der Romantetralogie Josef und seine Brüder von Thomas Mann. In der Textfassung der historisch-kritischen Gesamtausgabe. Hauptstück 1. Am Brunnen. Mit die Runde der Erzähler und Erzählerinnen Imogen Kogge, Werner Wölbern und Elisa Schlott. Jakob, Sohn Isaaks und Rebekkas, Jens Harzer. Josef, Sohn Jakobs und Rahels, Ole Lagerpusch. Sowie Gart, Sohn Jakobs und der Magd Silpa, Sebastian Urzendowski. An- und Absage, Isabelle Dumé. Musik, Teraphim Consort. Mit Shelley Ezra, Klarinetten, Caroline Rode, Blockflöten, Esther Saladin, Violoncello, Yuka Ota, Perkussion und Hermann Kretschmer, Klavier- und Harfensampler. Besetzung, Sandra Pasic und Nana Rademacher. Ton und Technik, Felix Dreher, Alexander Notny und Uwe Strack. Wortaufnahme Baden-Baden, Sounddesign und Mischung, Andreas Völzing. Regieassistenz, Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess. Komposition, Hermann Kretschmer. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Südwestrundfunk 2024. Redaktion und Dramaturgie, Manfred Hess.